Deutschlandfunk Kultur. Bücherherbst. Von der Frankfurter Buchmesse.
Mit Miriam C.
Und mit Christian Rapansel. Ja, und auf der Messe, was gibt's da? Da gibt's Publikum. Und Gäste.
Ja, sehr schön, dass Sie alle hier sind zu unserer großen Sondersendung. Hier an der Bühne von Deutschlandfunk und Deutschlandfunk Kultur in der Halle 3.1 stehen wir. Und es
also
ist
wer
schon
noch kommen will.
Ja. Wer noch vorbeischauen will, es ist schon einiges los. Kein Wunder wahrscheinlich bei unseren Gästen, die auch schon neben uns auf der Bühne sind. Das ist einmal die Schriftstellerin Marlene Strerowitz und Satiriker Florian Schröder. Herzlich willkommen.
Wir haben Sie beide eingeladen, weil wir mit Ihnen über Toleranz sprechen wollen, über Intoleranz und auch so ein bisschen über die Grenzen dessen, was eigentlich erträglich ist. Sie haben sich beide mit Ihren Büchern diesem Thema genähert, auf sehr unterschiedliche Art und Weise, finde ich. Das eine Buch, das von Ihnen, Herr Schröder, Unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen, da erzählen Sie von Begegnungen, die Sie hatten mit Menschen, denen man, naja, teilweise nicht unbedingt eigentlich begegnen möchte, also Rechtsextremen, Betrügern, Gewalttätern. Der Essay von Ihnen, Frau Strerowitz, der ist leiser, knapper, fast fragmentarisch, manchmal Gedankenspiele über die Toleranz, so heißt der. Und Miriam, ich würde sagen, wir gucken uns die beide mal an.
Absolut. Ich fange mal mit Ihnen an, Frau Strerowitz. Ein Satz, der mir aus Ihrem Essay in Erinnerung geblieben ist oder bei mir hängen geblieben ist, der lautet: Intoleranz ist klar beschreibbar, Toleranz aber nicht. Und ich habe ein bisschen drüber nachgedacht, aber dachte so, stimmt schon, Intoleranz, das erkennt man, dann kann man eine bestimmte Situation benennen, das und das, von dem nicht in Ordnung, aber zu definieren, was Toleranz ist, das scheint viel schwieriger. Wenn Sie jetzt trotzdem müssten, wenn Sie definieren müssten,
Sie müssen,
was Toleranz ist, wo würden Sie da anfangen?
Toleranz ist eine Unterform von Liebe und kommt aus dem Kosmos der Pflege, in dem wir alle eigentlich leben, in dem wir alle beginnen, in den wir alle hinein geliebt werden müssen, um überhaupt groß zu werden als Babys. Und das sind alles Sprachen, die, wir müssen uns schon ans Patriarchat erinnern, die nicht versprachlicht wurden, sondern in ihrer Form geblieben sind, sicher auch, damit es umsonst bleibt. Weil das Teekochen ist natürlich eine Sprache, die Liebe ausdrückt, aber soll nicht bezahlt werden müssen. Und so wird das Freundliche, das Positive, das Zugewandte zu einem Handlungsspektrum, zu einer Situation, zu einer Umgebung, die aber dann nicht in Sprache gehoben werden kann, die damit aber der Intoleranz den Platz lässt. Also der Tat, dem Bösen, bleibt der ganze Platz der Sprache. Und das ist natürlich absichtlich so, absichtlich seit ewigen Zeiten.
Also die Toleranz, eine politische Form von Liebe. Interessant.
Das finde ich auch spannend. Herr Schröder, bei Ihnen, ich war ganz verblüfft. Ich glaube, ich habe kein einziges Mal in Ihrem Buch Unter Wahnsinnigen das Wort Toleranz gelesen. Nur in Zusammensetzung, so Ambiguitätstoleranz und dergleichen. Vielleicht auch kein Wunder, weil ich habe vorhin schon gesagt, viele von denen, die Sie da treffen, die will man gar nicht treffen. Da weiß ich gar nicht, ob Toleranz das Richtige wäre. Ich habe das so verstanden, Sie wollen verstehen, ohne deswegen Verständnis zu haben. Oder was wollten Sie herausfinden?
Ich wollte herausfinden, wie die Menschen sind, die wir ausschließen, also die eine Gesellschaft ausschließt oder die sie zum Feind erklärt, von denen sie sagt, das sind die, mit denen wir nichts zu tun haben wollen. Und ich wollte ganz bewusst auf die Seite des Dunklen gehen, mir diese Leute angucken, sie treffen. Es sind ja auch jeweils Porträts über sehr lange Zeit. Ich habe diese Protagonisten immer wieder getroffen, um ein Gefühl dafür zu kriegen, was passiert mit mir in der Begegnung und was lerne ich über mich, der ich nicht beispielsweise in der JVA sitze oder in der forensischen Psychiatrie, der ich nicht Rechtsextremist bin, über diese Leute und inwieweit sind sie vielleicht ein Teil von mir und ich ein Teil von ihnen, nicht weil ich genauso bin, sondern weil uns vielleicht gerade mit denen etwas verbindet, von denen wir glauben, dass uns nichts mit ihnen verbindet. Mhm. Das war der Ansatz.
Ich möchte mal kurz auf den Buchtitel gucken, weil ich den ehrlich gesagt ein bisschen problematisch finde. Unter Wahnsinnigen und dann schreiben sie über das Böse. Und wir leben in einer Welt, in der Menschen, die gemeinhin auf der Straße als wahnsinnig bezeichnet werden, also Leute, die vielleicht psychische Schwierigkeiten haben, die leben damit, dass sie konfrontiert sind, damit, dass sie als irgendwie unberechenbar, gefährlich, böse abgekanzelt werden. Die leiden darunter. Warum so ein Buchtitel?
Ganz bewusst, weil ich erstens mich ja selbst auch wahnsinnig finde. Und zwar ganz oft in allem, was ich tue und was meinen Beruf ausmacht und was meine Berufungen ausmacht. Und weil ich das gar nicht stigmatisierend finde. Im Gegenteil. Ich finde ja, dass im Wahn sehr viel steckt, dass wir vom Wahn sehr viel lernen können. Und ich war ganz glücklich, als ich eine Psychiaterin traf, Dorothea von Häbler aus Berlin, die ausschließlich mit Menschen arbeitet, die unter paranoiden Schizophrenien leiden. Und ich habe ein Kapitel, wo ich eine Frau lange begleitet habe, die im Wahn versucht hat, ihre Mutter umzubringen. Und das ist eines der berührendsten Kapitel für mich geworden, weil diese Frau heute in der forensischen Psychiatrie das sieht, was sie damals getan hat und die Person sieht, die sie war. Und das ist wie eine andere Person. Und das zu hören, jemanden zu hören, der von sich selbst sagt, ja, ich bin wahnsinnig, ich war wahnsinnig. Und das ist für mich gar keine Beleidigung. Und zu verstehen, was in diesen Welten vor sich geht, wenn diese Menschen zu Tätern werden, das war sehr spannend. Und dann sagte die Psychiaterin, als ich ihr den Titel vorstellte, ach, wie wunderbar. Und dann habe ich gesagt, ach, das ist ja schön, dass Sie es gut finden, weil Sie sind für mich so ein bisschen der Lackmustest, wenn Absolut. Sie als jemand, der mit diesen Menschen arbeitet, sagen, das ist gut. Dann sagt sie, ja, wunderbar, das integriert Sie doch. Das ist
fast genau überraschend, aber schön.
Das ist genau das, was wir brauchen, weil das hilft diesen Menschen nicht außerhalb der Gesellschaft zu stehen, sondern es hilft ihnen reinzukommen, indem man einen Blick auf sie wirft.
Das Böse im Rauchen hat mich fürchterlich abgestoßen und ich wollte das Buch überhaupt nicht angreifen. Also ich habe nur ein PDF gehabt, aber dachte mir, das ist doch wieder das alte Ding, muss ich das wieder, diese Dings, dann habe ich es gelesen. Ich kann es empfehlen, ist gut.
Aber Frau Strerowitz, vielleicht können Sie noch sagen, was hat Sie denn für Ihren Essay an der Toleranz interessiert? Sie beginnen ihn im Flugzeug, Sie fliegen von New York nach Wien und Sie beschreiben das so, dass Sie von dem Kontinent kommen, dessen Heimat der Absolutismus war und Sie fliegen ins Land, in die USA, dessen Gründungsidee eigentlich mal die Toleranz war.
Ja, das ist ein bisschen meine Lebensgeschichte, dass ich also als Nachkriegskind immer in den Westen wollte, dass die USA einmal das der Chimborazo war, da wollte jede Person hin. Das hat dann in meiner akademischen Laufbahn, die sehr rasch geendet hat, nicht funktioniert und ich bin in Wien geblieben zuerst einmal und habe das erst später machen können. Das heißt, es ist schon so ein Trieb gewesen, dieses Going West, diese dann in Kalifornien, in Santa Monica dann am Meer zu stehen und zu sagen, bis hierher habe ich es geschafft, war ein Ziel einmal. Und das hat sich ja nun im Lauf der Jahrzehnte in etwas anderes verwandelt. Die USA sind heute nicht mehr das, was sie in den 70er Jahren gewesen wären, was sie damals auch schon nicht waren, weil es natürlich ein völlig verzerrtes Bild ist, dem wir da in solchen Trieben nachgeben. Und mittlerweile ist das eigentlich so ein Entfalten der Unmöglichkeit, jetzt noch dorthin zu gehen.
Wir reden über diese Brüchigkeit der Toleranz, über das Begreifen der Toleranz, aber auch über die Grenzen der Toleranz hier im Bücherherbst im Deutschlandfunk Kultur, live von der Frankfurter Buchmesse. Zwei Gäste haben wir mit ihren Büchern eingeladen, die Schriftstellerin Marlene Strerowitz. Gedankenspiele über die Toleranz heißt ihr Essay und der Satiriker Florian Schröder ist bei uns mit seinem Buch Unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen.
Und Herr Schröder, darin habe ich was ganz Persönliches von Ihnen erfahren, nämlich über Ihren Vater,
ja,
der ein Krimineller war und der versucht hat, Sie auch zu einem Kriminellen zu erziehen, den kleinen Florian.
Ja, das stimmt. Ja.
Was war da?
Naja, mein Vater war ein klassischer Betrüger, der sich zum Ziel gesetzt hatte, den deutschen Staat auszunehmen. Das ist ein großes Ziel, das er nicht erreicht hat, weil er war am Ende so jemand, der eigentlich sehr talentiert war, war Antiquar und wollte aber nicht arbeiten, sondern wollte lieber schöne Ledereinbände klauen und dann teuer weiterverkaufen. Und hat sehr viel Energie und sehr viel Talent gehabt, das er aber sozusagen auf der falschen Seite ausgegeben hat, nämlich versucht hat, gegen die Gesellschaft zu agieren und gegen die Norm zu agieren. Und dadurch saß er dann auch eine Weile im Knast, war inhaftiert. Und ich habe das am Anfang ganz bewusst erzählt, weil es natürlich auch Teil meiner Geschichte ist und weil ich der Auffassung bin, wenn ich so ein Buch schreibe, wenn ich erzähle aus diesen Welten, aus diesen Gegenwelten, wie man so sagen kann, dann wäre es ja verlogen, nicht auch einzubringen, dass es auch in mir einen Teil gibt. Denn natürlich kommt ein gewisses Interesse für diese Welt auch daher, dass es diese Geschichte gibt.
Ja, wobei in Ihnen, Sie sind ihm ja ganz offensichtlich nicht gefolgt, obwohl der gerne wollte, dass Sie auch ein Krimineller werden. Das heißt also, ich stelle die Frage natürlich mit dem Hintergedanken, weil wir sicherlich auch noch darüber reden werden, wie lernen wir eigentlich, das Böse, die Intoleranz? Wie kommen wir da drauf? Was geben uns unsere Eltern mit und wann machen wir das und wann nicht?
Also ich bin diesem Weg zum Glück nicht gefolgt, weil es meine Mutter gab, der ich wirklich in der Hinsicht alles zu verdanken habe und die im richtigen Moment gesehen hat, wo die Entwicklung hinging und dann auch den Kontakt abbrach, als ich 10 Jahre alt war, was richtig war, weil nur so konnte ich halbwegs auf eine gerade Lebensbahn kommen.
Dann sagte Junge, bring das Buch mal zurück.
Genau. Und sie hat mir da die wesentlichen Werte beigebracht und war da auch sehr stark und stand da auch in ganz schwierigen Phasen. Also das ist ja immer das Gute, bei Eltern gibt es ja immer zwei Pole, das heißt der andere kann zum Glück auch noch was, was ausrichten und nicht nur die dunkle Seite.
Ich hatte niemanden. Meine Eltern waren ein symbiotisches Paar, beide Militaristen, die vom Krieg eigentlich nichts gelernt hatten und es hat mir niemand geholfen aus der Frage, dass du Konflikte nur gewalttätig lösen möchtest und dass du immer vorbereitet bist, das auch zu machen, musste ich mir die Weltliteratur und einige Philosophie reinziehen, würde ich jetzt schon ganz einfach sagen, um da herauszukommen. Aber es gibt natürlich auch den normalen Widerspruch, der dann ganz schnell auch dazu führt, das Richtige herauszufinden und den Eltern nicht zu folgen.
Frau Strehowitz, ist ja Ihr Vater auch in Ihrem Essay über Toleranz. Ja. Und der hat Ihnen gesagt, Sie sollen also froh sein, dass er in den Krieg gegangen ist. Wie hat er das gemeint?
Nun, in der Auseinandersetzung der 60er Jahre, ging es darum, also der Vietnamkrieg war für mich der Punkt, an dem ich gefunden habe, dass ich es anders sehen möchte. Und es war so, dass wir bei den Sonntagsmittagessen hat mein Vater mit meinen älteren Brüdern mit den Sonntagsschnitzeln die Tet-Offensive auf dem Tisch nachgestellt und besprochen, wie das gehen müsste, dass man diesen Vietcong jetzt endlich niederringt. Das hat nichts geholfen und ich hatte recht, dass es so nicht geht. Aber es ist natürlich die Frage, wie kommt jemandem, und das ist etwas, was mir wieder zu denken gibt, wie kommt jemand aus dem Krieg zurück? Was bedeutet das? Was hat der mir mitgegeben? Was musste ich aufarbeiten? Was musste ich arbeiten, um da diese Kriegstrauma-Geschichte zu überwinden? Mein Vater war ein Krüppel, der hatte nur einen Arm und war sonst auch zusammengeschossen. Und dieser Ausspruch, reg dich nicht auf über alles, wenn ich nicht in den Krieg gegangen wäre, wäre ich erschossen worden und es gäbe dich nicht. Das ist schon das Waldheim-Argument, weil so können wir eigentlich nicht argumentieren, so im Nachhinein. Und das tut mir eigentlich fast leid, dass wir da keine Heilung fanden, dass es meine Existenz geben kann und dass aber der Krieg deswegen dann nicht mit nichts zu tun haben muss. Ja. Das ist übrig geblieben.
Sie haben jetzt schon ein paar Intoleranz-Sozialisierungsinstanzen oder Instanzen, die Sie zur Intoleranz sozialisiert haben, benannt. Die Eltern, das Patriarchat haben Sie genannt und die Kirche, die spielt auch eine Rolle in Ihrem Essay. Sie beschreiben ein Heiligenbild in einer Kirche, wo Sie viel Zeit verbracht haben. Das zeigt einfach eine Folterszene, ein Gemälde in einer Kirche. Wie verlernt man denn jetzt nach so viel Sozialisation zur Intoleranz diese Intoleranz und wie erzieht man sich vielleicht ja dann auch selbst zur Toleranz?
Ja, das ist die Arbeit, die wir, glaube ich, jede nette Person ununterbrochen leistet, weil es eben nicht diese großen Ausdrucksformen des Positiven gibt. Ich sage es mal positiv statt des Guten. Und es ist immer wieder daran zu arbeiten, dass diese Sozialisierungen aufkommen. Ich habe es natürlich bei meinen Kindern vermieden. Die Enkelkinder sind noch einen Sprung weiter. Wir werden sehen, ob das wirklich zu einem gedeihlichen Personenkonstruktion führen wird. Ich glaube aber schon. Also ich bin die Generation, die sich neu erfunden hat und die begonnen haben, einen anderen Ton im Kinderzimmer und andere Formen, die Kinder nicht mehr schreien haben lassen, gemacht haben. Und da sind wir auf einem Weg und der ist noch lang nicht zu Ende. Ich hätte es gern, wenn einmal Kinder untraumatisiert aufwachsen können, was mit den Kriegen, den Bildern vom Krieg völlig unmöglich ist, weil diese Kinder jetzt ja in der Schule wieder besprechen, was ist mit der Ukraine, jetzt ist es in Gazastreifen. Und das ist immer das Archiv der Gewalttätigkeit, das dann schon wieder eingesenkt ist und arbeiten kann. Und das tut mir sehr leid.
Dieses Thema des Krieges, der Gewalt, spielt auch in Ihrem Buch, Herr Schröder, eine Rolle. Und da werden wir später noch drauf kommen. Ich möchte mal kurz einen Sprung zurückgehen. Wir sprachen gerade über die Kirche, die zur Intoleranz erziehen kann. Sie nennen auch, Herr Schröder, die Kirche als die Erfinderin des Bösen. Und das hat ja teilweise richtig religiöse Züge. Sie beschreiben ja, das ist so eine Hauptthese, glaube ich, diesen Mechanismus. Wir suchen das Böse in unserem Gegenüber, um uns selber gut zu fühlen. Habe ich das halbwegs richtig begriffen?
Ja, genau.
Wie funktioniert das?
Also ich denke, dass das Böse eigentlich eine Fiktion ist. Also ich glaube an diesen Begriff überhaupt nicht. Ich halte das für einen Begriff, der in der Theologie zu Hause ist, in der Religion, leider. Aber ansonsten in der rationalen Welt eigentlich nichts verloren hat.
Wenn ich Ihnen jetzt an Schienbein trete, das ist nicht böse?
Nein, das ist nicht böse. Dann kann ich Sie trotzdem bezeichnen als Gewalttäter oder Ihre Tat verurteilen. Es geht nicht darum, dass ich nicht die Tat verurteile. Es geht um diese Zuschreibung der dichotomen Welteinteilung in Gut und Böse. Und in dem Moment...
Und das ist dieses Religiöse auch.
Genau, genau. Ich kann Gegner haben, ich kann Konkurrenten haben, ich kann auch mal von mir aus einen Feind haben, wobei da wird es schon wieder eng. Aber das kann man alles haben. Das ist auch gut für die Auseinandersetzung. Aber es geht um diese Dämonisierung. Und in dem Moment, in dem ich das andere dämonisiere, in dem Moment hole ich quasi meine eigenen Täteranteile, meine eigenen dunklen Seiten aus mir raus und sage, da drüben, da steht das Böse, ab in die Schublade, das schließen wir weg, das ist das Grauen, Ende aus. Statt uns damit auseinanderzusetzen und uns zu fragen, warum gibt es das überhaupt? Warum brauchen wir so etwas wie das Böse? Deswegen ja auch der Untertitel. Und wie können wir vielleicht in eine Welt kommen, in der wir es nicht mehr brauchen, sondern in eine Form von Mitmenschlichkeit kommen, die nicht mehr diabolisiert und nicht mehr dämonisiert. Das ist ja das eigentliche Ziel.
Und da bin ich echt gespannt drauf. Das werden Sie uns noch erklären. Florian Schröder ist hier im Bücherherbst mit seinem Buch Unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen, und die Schriftstellerin Marlene Strerowitz mit ihren Gedankenspielen über Toleranz. Toleranz kann die Intoleranz nur überdecken, abfedern, mildern. Toleranz muss jedes Mal neu argumentiert werden. Die Intoleranz dagegen, die tritt total auf.
Von Marlene Strerowitz dieser Satz. Sie ist zu Gast zusammen mit Florian Schröder hier im Bücherherbst im Deutschlandfunk Kultur. Und Frau Strerowitz, Sie beschreiben in Ihrem Essay auch einen Moment, der ist jetzt schon 2 Jahrzehnte her, da sind Sie 2001 in Moskau und stehen in Tretjanow in der Galerie vor einem Bild. Das ist eigentlich ein recht kitschiges Bild, das darf ich jetzt sagen, weil Sie das auch so bekennen. Ein Mädchen steht in einer grauen Hochhausschlucht, sie hat so einen roten Ballon in der Hand und der fliegt ihr... Entkommt ihr, könnte man auch sagen. Was haben Sie gedacht, als Sie dieses Bild gesehen haben?
Nun, das sind ja immer diese Brüche in der Geschichte, die wir dann besuchen können in solchen Reisen. Das war in Berlin so, das ist in Moskau sehr lange so geblieben, dass die Vergangenheit sichtbar geblieben ist. Das ist ja ein wichtiger Punkt, aber mir fällt dann nur ein, diese Unmengen von dahingeschlachteten Personen, unter denen die wunderbarsten Personen waren und die wir alle nicht haben, die wir nie getroffen haben, die nichts beitragen durften, konnten, mussten, diese Verluste und dass wir alle, die wir heute hier sitzen, die Kinder von Überlebenden sind. Und das ist für mich eine Vorstellung, die entsetzlich bedrängend ist und die mich sehr unglücklich für meine Kinder und Enkelkinder macht.
Sehen Sie eigentlich Mord, Kriege, Vernichtung, ist das immer die letzte Konsequenz von Intoleranz? Also kann man das auch als so ein Gegenpol zur Toleranz, würden Sie das so beschreiben?
Also ich würde meinen, dass Intoleranz wird gewoben die ganze Zeit und irgendwann schlägt das dann in die Gewalt um und die Intoleranz hält die Gewalt immer bereit. Es geht immer, ist immer möglich, aus dem heraus eine Tat zu machen. Das ist in unseren Beziehungen so, das ist in der kleineren Gemeinde so und das ist in der Welt so und heute mehr denn je. Und dieses Unglück, das uns ja alle hin in etwas zieht, wo wir dann schon wieder geschwächt der Intoleranz gegenüber sitzen, das macht mich wütend und deswegen habe ich das auch geschrieben.
Herr Schröder, Sie haben vorhin erläutert, diesen religiösen Reflex im Gegenüber, das reine Böse sehen zu wollen, um sich selber besser fühlen zu wollen. Das, was Frau Strerowitz gerade sagt, wir erleben Varianten davon ja gerade. Wir haben einen neuen Krieg in Nahost, wir hatten diese Terroranschläge der Hamas und wir erleben, wie in Deutschland die Reaktionen teilweise für mich verstörend sind, dass viele Menschen offensichtlich der Meinung sind, dass man entweder den Terror nicht verurteilen muss oder vielleicht sogar irgendwie es sei Kritik an der Nahostpolitik Israels, wenn man in Deutschland Juden angreift etc. Ist das dieser Mechanismus? Also was sagt das vielleicht auch historisch als Gesellschaft über uns aus, wenn wir offensichtlich als Gesellschaft so das Böse in Menschen hinein projizieren?
Ja, das sieht man ja im Moment auf ganz dramatische Weise, ne? Nämlich, dass so eine Täter-Opfer-Umkehr stattfindet und dass da erstaunlicherweise oder vielleicht auch gar nicht so erstaunlicherweise gerade Leute, die sich sonst als progressiv bezeichnen oder als links bezeichnen, im Grunde über Bande der Hamas das Wort reden. Ne? Und man sieht ja auch das große Schweigen linker Intellektueller, die es nicht schaffen, sich in dieser Ausnahmesituation an die Seite Israels zu stellen und sich klar zu bekennen, sondern versuchen da so eine Relativierung reinzubringen. Und das irritiert mich sehr, weil ich glaube, das ist, das haben sie ja schon bei Putin geprobt. Das sind ja ähnliche Protagonisten, die da immer behauptet haben, naja, man muss ja auch sehen, Putin ist ja auch eigentlich das Opfer und man muss ja, ja, die Ukraine sollen jetzt mal klein beigeben, sollen mal Friedensverhandlungen führen, und das Gleiche setzt sich jetzt fort. Und ich glaube, das ist die linke Selbstlüge, die Lebenslüge gerät hier an ihre Grenze, nämlich das permanente Opfernarrativ. Wir sind an der Seite der Opfer, die Opfer sind immer die Palästinenser, die Opfer sind immer Russen, das Opfer ist Putin, und das dreht sich jetzt. Jetzt haben sich die Vorzeichen verändert, und das, finde ich, ist ein Zeichen, dass diese ganze postmoderne Linke eigentlich im Moment ihr komplettes Scheitern zeigt, indem sie nicht weiß, wo sie eigentlich steht und deswegen sich auf diese Seite stellt.
Was nicht heißen soll, hoffe ich, dass Empathie mit Palästinensern, die sterben.
Nein,
darf ich
gar
dazu
nicht.
Jetzt
das ist völlig
als,
richtig.
Als feministisch linke Intellektuelle an die Seite Israels stellen und gleichzeitig aber verlangen, dass versucht wird, es so gewaltlos, so opferlos wie möglich herauszukommen und nicht weiter zu planen. Das würde ich auch in der Ukraine immer gesagt haben, rechtzeitig verhandeln und schauen, dass diese Opferzahlen, die da hier angesammelt werden, die eine grauenhafte Buchhaltung der Intoleranz sind, dass die nicht weiter ansteigt. Also ich kenne das. Also ich finde es auch nicht lustig, wenn Personen sich als Hamas-Kämpfer verkleiden und demonstrieren gehen. Das finde ich schon sehr verstörend. Das ist verstörend. Aber sagen wir doch, Empathie ist jetzt das, was die Toleranz nach sich ziehen sollte. Und wenn wir die Empathie jetzt auch nur auf eine Richtung einstellen, kommen wir wieder zur Intoleranz zurück.
Ich weiß, was Sie meinen. Ich bin da schon bei Ihnen. Aber ich glaube, was im Moment so irritierend ist, ist die Verhärtung der Debatte.
Das stimmt. Nein, das ist gar keine Frage. Auch die Wortwahl und alles.
Gar keine Frage. Aber das Irritierende ist eben, dass man, es ist jetzt eben ein ganz besonderer historischer Moment. Und diesen Moment zu nutzen für die Relativierung, wir müssen jetzt aber auch mal die andere Seite sehen. Also diese ewigen Ja-Aber-Sager, da muss ich sagen, da kommt mir schon ein bisschen das Kotzen.
Sie zitieren in Ihrem Buch natürlich nicht mit Blick auf die aktuelle Situation in Nahost, sondern auf den Ukraine-Krieg. Da zitieren Sie Orwell. Mit dem Satz, insgesamt kann man sich des Eindrucks nicht erwehren, dass der Pazifismus, wie er sich bei einem Teil der Intelligenzia findet, insgeheim von einer Bewunderung für Macht und Grausamkeit beseelt sei. Das machen Sie sich zu eigen?
Das ist ein Satz, den ich bei bestimmten Leuten unterschreiben würde. Also ich würde diese ganze Fraktion Wagenknecht-Schwarzer, die wir da im Frühjahr gesehen haben, mit ihrem Manifest für Frieden, halte ich für eine vollkommen verlogene Veranstaltung. Ich glaube, dass Sarah Wagenknecht eine erzkonservative Querfrontfrau ist, die versucht, rechten Populismus auf links zu drehen. Und da habe ich überhaupt gar kein Verständnis. Und ich glaube, dass da im tiefsten Innern auch eine Sehnsucht nach einer gewissen Macht da ist. Da sind stalinistische Züge, um es mal so hart zu sagen, vorhanden. Und hier wird eine so krasse Täter-Opfer-Umkehr vollzogen, indem man ja im Grunde sagt, ja, die Ukraine, die sind zwar ein bisschen arm, aber wir müssen jetzt auch mal. Und da bin ich wirklich raus. Und da glaube ich, dass Orwell tatsächlich einen Punkt hat. Das ist der extremste Punkt, an dem man kommen kann. Aber Frieden zu instrumentalisieren, um eigentlich dem Täter das Wort zu reden, das halte ich für eine ziemliche Perversion der Gegenwart.
Das sind wir jetzt, ja.
Frau Schirowitz.
Ja, es ist aber schon wieder sind jetzt deutsche Verhältnisse, ich mische mich nicht ein, aber es ist natürlich ihre Wortwahl dann auch der Intoleranz schon sehr nahe. Wie machen wir das? Nein, es geht darum, wie können wir herauskommen aus diesem Stalinismus und Nicht-Stalinismus, oder eine andere.
Aber ist also das schon?
Nein, Sie sprechen darüber genauso, wie Intoleranz sich äußert. Und da denke ich mir, müssten wir jetzt eine andere Form finden, dass es wirklich klar ist, dass Sie nicht nur einfach die Gegenposition einnehmen. Darum geht es.
Es geht nicht um die Gegenposition, es geht um eine Klarheit in der Sache.
Und ja, aber die Klarheit in der Sache wird mit Worten, die wieder die Intoleranz neu befeuern, gesagt.
Aber ist es nicht notwendig, in einem bestimmten Moment eine klare Position, eine klare Haltung zu haben und eine andere Haltung auch deutlich zu machen und
ja, aber
auch
Sie
zu
sagen,
verurteilen?
Ja, Sie sagen, es ist jetzt Vermutung. Also Sie legen eine Situation einer Person aus und machen Schlüsse daraus. Das ist...
Naja, also in meiner Definition...
Das ist ja eine Konstruktion.
Nee, in meiner Definition.
Wir haben jetzt die Frau Wanknecht nicht hier, wir können sie nicht fragen.
Ja.
Es ist eine Konstruktion, die Sie machen
ja.
und die Sie in den Worten der Intoleranz äußern.
Da würde ich,
das ist ja das, was wir zu tun hätten, ist jetzt eine Möglichkeit zu finden, nun völlig neu oder anders darüber zu sprechen.
Wenn ich
möglicherweise müssen wir...
Wenn ich...
Müssen wir tanzen? Keine Ahnung.
Wenn ich kurz einmal einhaken darf, dann ist ja immer eine Frage bei Widerspruch auch die der Drastik der Wortwahl. Das war, glaube ich, auch ein Punkt vielleicht. Also wie bemessen wir die Drastik eines Widerspruchs, ja. Herr Schröder?
Ich bin ja der Auffassung, dass ich Frau Wagenknecht gegenüber super tolerant bin. Aber ich glaube, das ist eine Frage der Definition der Toleranz. Ich finde es ja wichtig, dass es diese Position gibt. Aber ich teile sie nicht. Mein Respekt ist nicht da gegenüber dieser Position.
Okay.
Aber ich toleriere sie. Ich toleriere so gut wie fast jede Position.
Ja.
Ich bin sogar zu Rechtsextremisten gefahren, deren Position ich null teile. Aber trotzdem habe ich die Toleranz zu sagen, es gibt diese Leute und ich möchte ihr Denken verstehen. Und nachdem ich versucht habe, das Denken auch von Frau Wagenknecht und Frau Schwarzer zu verstehen, sage ich, Toleranz ja, Respekt und Achtung, was für mich die höheren Begriffe sind, gegenüber diesen Personen nein. Und daraus speist sich auch die Härte meiner Kritik. Die mag für sie intolerant sein, aber es ist eine
Positionsbeziehung. Klingen.
Ja, genau, sie ist es nämlich. Aber es mag so klingen, ja, das respektiere ich sehr.
Okay. Die Grenzen dessen, was wir bereit sind zu ertragen, über die diskutieren wir hier mit Florian Schröder, dem Satiriker, mit seinem Buch Unter Wahnsinnigen, der schreibt über das Böse, und mit der Schriftstellerin Marlene Strerowitz mit ihrem Essay über die Toleranz. Hier auf der Buchmesse in Frankfurt im Deutschlandfunk Kultur.
Frau Strerowitz, Sie haben gerade die Drastik der Wortwahl von Herrn Schröder kritisiert. Sie haben darüber diskutiert. Sie haben ja vor 2 Jahren während der Corona-Pandemie auch eine Intoleranz, vielleicht würden Sie es so nennen, erlebt. Sie haben die staatlichen Hygienemaßnahmen in Österreich mit der Funktionsweise, mit dem Duktus der Nürnberger Rassegesetzen verglichen und davor wurden Sie kritisiert. Sie haben dann schon richtig gestellt, Sie haben vor allem ja eine Drastik, eine Wortwahl gemeint, aber wie haben Sie das erlebt, als eine Intoleranz Ihnen gegenüber?
Oh, das klingt jetzt toll. Das war ein Nebensatz in einem Aufsatz, in dem ich kritisiert habe, dass Mischling, erster Klasse Mischling, zweiter Klasse genauso geklungen hat wie erste Person, erster wie hat das damals geheißen? Ich habe es vergessen. Und das ist schon alles. Das ist, ja, das war schon alles. Gut, ich finde es gut, wenn genau kritisiert wird. Das ist ganz wichtig. Ich fand, und das kommt jetzt auf das zurück, was ich eigentlich hier jetzt nochmal anbringen möchte, dass die Sprachen neu sein müssen, anders, dass wir nicht wiederholen können. Die Nürnberger Rassengesetze stehen bei mir im Bücherschrank, weil mein Schwiegervater meine Schwiegermutter geheiratet hat und in den angestrichen hat, dass er sie damit retten kann. Das ist also eine völlig andere, also ist ein Wissen, das ich aus familiären Gründen haben muss und deswegen das eingebracht habe da. Ich hätte das vielleicht rausstreichen sollen, aber ich finde nach wie vor, dass diese Sprachen nicht wiederholt werden dürfen und ich finde auch, dass wir eine Sprache finden müssen, wie wir aus Konflikten herauskommen, ohne wiederum einen neuen Konflikt herzustellen. Das haben wir jetzt gerade zusammengebracht in gewisser Weise, weil wir einander angegrinst haben. Und das ist ja schon einmal ein Beginn. Vielleicht muss getanzt werden oder wir machen Sackhüpfen. Keine Ahnung, aber es muss einen Weg herausgeben, dass nicht dieses eine Argument, das gegen das andere gehalten wird, zu einer dritten Konfliktform führt. Und da versuche ich mit meiner Sprechweise in den Prosatexten zu etwas anderem zu kommen.
Tatsächlich, ich glaube, alle, die hier in Frankfurt sind und sehen, mit welcher Körpersprache sie beide nebeneinander stehen, es ist deutlich, dass sie sich inhaltlich gestritten haben, aber das auf konstruktive Art und Weise. Sie haben aber trotzdem damals mit Ihrer Wortwahl manche an die Grenzen dessen gebracht, was Sie ertragen wollten. Und Herr Schröder, Sie haben vorhin schon gesagt, naja, ich ertrage ja auch sehr viel, weil ich bin wirklich zu allen möglichen Leuten hingegangen. Und tatsächlich, Sie sind zu dem verurteilten Antisemiten Horst Mahler gegangen. Sie haben sich getroffen mit einem rechtsextremen Aktivisten Martin Sellner. Ich habe mich da gefragt, warum eigentlich? Also wissen wir nicht alle, was die sagen? Wir wissen doch, was die denken. Warum muss man sich das nochmal anhören?
Da bin ich nicht sicher. Mein Ziel war, ein Porträt oder eine Langzeitbeobachtung der rechtsextremen Szene zu wagen. Und an dessen Ende stand auch ein Besuch bei einem Rekrutierungstreffen der Identitären. Das ist eine Art Vorfeldorganisation der AfD, eine Aktivistengruppe. Und ich wollte so nah wie möglich ran und ich wollte über lange Zeit verstehen, wohin gehen Rechtsextremisten, was ist der Weg, den sie gehen. Und ich wollte ganz bewusst einen alten Rechtsextremisten, deswegen Maler, und einen neuen, weil die Neuen ja so tun, als seien sie ganz anders als die Alten. Also die Jungen würden jederzeit sagen, wir sind nicht antisemitisch, die würden jederzeit gegen Hitler sein und geben sich ja so einen humanistischen Anstrich.
Da heißt ja auch der Rassismus Ethnopluralismus.
Ethnopluralismus, es heißt Remigration. Also das sind ganz gefährliche Begriffe, weil die ja ganz bewusst mit Sprache arbeiten.
Das ist auch perfider Art eine andere Form der Drastik der Worte, ne?
Natürlich, ja. Und Ethnopluralismus, wenn man das anguckt, das klingt ja im ersten Moment fast wie so ein Multikulti-Begriff, ne? Ethnopluralismus, also alle Ethnien, Pluralismus, ein tiefdemokratischer Begriff. Aber eigentlich ist es nichts anderes als Rassismus, nämlich der Ansatz, Menschen, die eine schwarze Hautfarbe haben, bleiben bei den anderen mit schwarzer Hautfarbe und Weiße bleiben bei den Weißen. So. Und Remigration ist Deportation, Punkt. Und ich wollte mir das angucken, ich wollte die Unterschiede und die Gemeinsamkeiten dieser beiden Figuren mir anschauen, aber auf etwas Grundsätzliches verweisen, nämlich auf das, in welcher Tradition sie stehen und was sie eigentlich wollen, was ihr eigentliches Ziel ist. Und ich glaube eben, dass wir in den Debatten viel zu kurz greifen und darauf gehe ich dann im Kapitel ein, nämlich, dass wir sagen, naja, die wollen halt weniger Migration. Denen geht es halt ums Migrationsthema. Und wenn die etablierten Parteien da zupackender sind, dann hört das von alleine auf. Und das glaube ich nicht. Ich glaube, dass die Verführung viel größer ist und in einer grundsätzlichen Infragestellung von Freiheit besteht, die attraktiv zu sein scheint. Und das halte ich für die viel gefährlichere Diagnose.
Dass alles diese Texte, dafür gibt es Applaus, dass alles diese Texte, die Sie geschrieben haben, Sie haben es vorhin schon mal gesagt, das sind Langzeitbeobachtungen. Sie haben sich mit diesen Leuten oft immer wieder getroffen. Wie lief das eigentlich, wenn Sie da zu einem Martin Sellner gehen und sagen, ich bin hier der, den kennen Sie aus dem Öffentlich-Rechtlichen, ich will mit Ihnen reden und ich schreibe übrigens ein Buch über das Böse.
Das hat er erstaunlich sportlich genommen, das muss man wirklich sagen. Also ich habe von Anfang an keinen Hehl draus gemacht, worum es mir geht. Ich habe ihm geschrieben, ich möchte ein Buch schreiben über das Böse. Und er schrieb nach einiger Zeit zurück, wenn die Rechten nicht a priori der böse Popanz sind, sei er dabei. Und dann haben wir uns getroffen, um uns zu unterhalten. Und ich habe ihm klar von Anfang an gesagt, meine Position ist eine, die ist sehr, sehr weit von ihrer entfernt und eigentlich kann kaum weiter entfernt sein. Und dann wurde das tatsächlich ein produktiver Austausch. Und selbst bei dem identitären Treffen, wo ich dann da mit diesen ganzen Rechtsextremisten zusammensaß, hat er mich vorgestellt und hat gesagt, so, hier ist einer aus der Lügenpresse, da könnt ihr jetzt mal Fragen stellen, wenn ihr wollt. Seid nett zu ihm, er ist hoffentlich auch nett zu euch, aber ansonsten, der ist heute dabei, nur dass ihr es wisst.
Vielleicht hat er auch deswegen mitgemacht, weil er sie benutzt hat, Herr Schröder. Ist ja in Sachen PR sehr, sehr gut. Für den ist das doch super, als Protagonist in einem Buch über das Böse aufzutauchen.
Naja, wenn man diese Angst hat, wenn man diese Angst vor Ansteckung hat, dann darf man mit gar niemandem mehr sprechen. Da ich aber ein Freund bin der Austauschsphären und des Stellens, habe ich diese Sorge nicht, weil die Entscheidung darüber, ob mich ein Protagonist instrumentalisiert, habe ich selbst. Ich schreibe den Text, ich treffe die Einschätzung, ich komme Tiere, ich wäge ab. Und das ist das Entscheidende.
Frau Strehorowitz, Sie haben jetzt schon so viel über Worte, Wortwahl, die Drastik von Worten gesprochen. Sie als Schriftstellerin, Sie schreiben nicht nur Essays, Sie schreiben auch Romane, zum Beispiel Ihr zuletzt erschienener Roman Tage im Mai. Das ist auch ein dialogischer Roman, so heißt er zumindest im Untertitel. Und es geht auch um den Dialog zwischen den Generationen. Eine 20-jährige Tochter, der sich den Klimaprotesten anschließt, also und ihre Mutter. Sind die Schriftstellerinnen und Schriftsteller gerade in einer besonderen Pflicht zum Dialog, auch in der Literatur?
Oh, ich glaube, das ist jetzt hier, die Schriftstellerinnen, Schriftsteller, Autoren, Autorinnen sind in gar keiner Pflicht. Nicht irgendeiner Pflicht. Aber es ist gut, wenn sie es tun. Aber das ist, glaube ich, die wilde Freiheit der Literatur und deswegen liebe ich auch die Frankfurter Buchmesse, weil Sie sehen das ja, was für ein unglaubliches Spektrum das ist. Ich glaube aber, jede Person, die versucht, sich mitzuteilen und ihren Text in die Welt zu stellen und den auch als ein Ganzes haben zu wollen, wird ganz sicher alles unternehmen, um so verstanden zu werden, wie die Intention des Schreibens es verlangt hat. Das kann auch ganz unverständlich sein und es kann das Richtige sein. Also in der Literatur gibt es für mich keine Grenzen. Und auch keine Pflichten.
Manchmal denke ich, wir brauchen Literatur auch für die Utopie, für das, was könnte sein. Und Sie beschreiben in Ihrem Essay einen Zustand von Freiheit, den Zustand der Freiheit, in dem die Person sich ganz selbst gehört und nicht einmal mehr Toleranz bräuchte. Eine Idee, die ich erstmal seltsam finde. Toleranz, würde ich sagen, definiert sich ja genau wie Freiheit, nicht nur bei einem selber, sondern immer in Relation zu anderen Personen. Also nur, was ich dem anderen für Freiheit zustehe, kann ich auch selbst genießen, so vielleicht auch wie Toleranz. Wie meinen Sie das mit diesem sich ganz selbst gehören für die absolute Freiheit?
Unlängst war ich wieder in London in Kew Gardens und da sind diese Bäume, die so viel Platz haben, dass sie sich in aller Schönheit und riesiger Ausdehnung entwickeln können. Wir haben diesen Platz nicht, deswegen sind wir verwurstelt, verzogen, verzerrt. Und das wäre schon einmal etwas, wenn wir mehr Platz bekämen, um uns zu dem Großartigen zu entwickeln, was wir sein könnten, wäre schon mal was anderes. Und dann auch nicht die dringliche Not, den anderen zu beschneiden, weil du selbst beschnitten worden bist. Das Patriarchat hat nur zwei Griffe gemacht. Das Patriarchat hat Adam als das Abbild Gottes in die Welt gesetzt und als das Superlativ definiert und die Geschwisterrivalität mit Kain und Abel in die Welt gesetzt. Und um die geht's. Und wenn das einmal, wenn es alle Platz haben und nicht mehr darum raufen müssen, wäre es vielleicht eine Möglichkeit. Das ist sehr utopisch, das ist auch sehr, sehr abstrakt gedacht, aber das hat auch einen lyrischen Anteil und das ist auch natürlich das, was Literatur kann, es vorauszuentwerfen von etwas, was wir noch gar nicht kennen können.
So Gerichte, Kundgebungen, vielleicht auch Landesgrenzen, die Sie auch in Ihrem Essay beschreiben, überqueren. Das sind Orte, wo wir vielleicht besonders intoleranzsensibel schon hinschauen. Was passiert da? Was sind Orte, wo wir noch genauer hinschauen müssen in Bezug auf Toleranz und Intoleranz?
Ich glaube, es gibt keinen Ort, an dem das keine Rolle spielt. Das geht durch. Und das, was wir jetzt Kosmos des Öffentlichen nenne, hat kein Interesse, die Toleranz in den Vordergrund zu stellen. Alles, was wir machen, lebt von dieser Geschwisterrivalität. Was sie einkaufen, was sie essen, lebt alles von dieser Geschwisterrivalität. Und sich da herauszuarbeiten, das ist ja sowieso ein Lebenswerk. Und wir könnten das gemeinsam in kleinen Schritten machen. Lesen ist ein wunderbarer Augenblick, aus all dem herauszutreten, das eigene Leben ruhen zu lassen und ein völlig andere Welten zu betreten und dort zu sein und dort auch Platz zu bekommen. Und das sind die kleinen Schritte, die wir tun können. Unsere Welt ist die reine Geschwisterrivalität, da kommen wir nicht drum herum. Also dagegen ist zu arbeiten, aber einen Ort, an dem das nicht der Fall ist, vielleicht haben Sie diese großartige Familie oder diese wunderbare Beziehung, in der das alles ruht und Sie nur Sie selber sein können. Beim Yoga passiert es vielleicht manchmal, keine Ahnung, aber es ist ein sehr seltener Zustand und ich finde es empörend. Ich finde es empörend, wie wir leben müssen, dass wir diesen Platz nicht bekommen. Und da können wir nur versuchen, uns ein bisschen, und das in aller Toleranz natürlich, weil wir wollen ja niemanden beschränken. Also es ist ein Kunstwerk, eine halbwegs freie Person zu sein.
Herr Schröder, als Frau Strerowitz gerade das Patriarchat ansprach, da musste ich auch wieder dran denken, in Ihrem Buch sehr viele, die Gewalttäter sind, Sexualstraftäter, also viele und auch von diesen Rechtsextremen, das sind ja fast durch die Bank Männer. Und das fragen Sie sich auch an einer Stelle, Stichwort Patriarchat. Ist der Mann einfach das böse Geschlecht? Gut, natürlich nicht, nein. Aber zu welchem Schluss kommen Sie?
Naja, also es ist faktisch so, dass natürlich wesentlich mehr Männer als Frauen Delinquenten werden und es auch eine andere Vorsätzlichkeit bei männlichen Taten gibt. Also wenn man sich das anguckt, die Statistiken, kann man sehr genau sehen, dass beispielsweise die nach außen gewandte Gewalt eine fast rein männliche Domäne ist. Also das heißt, Frauen beispielsweise, die zu Gewalttäterinnen überhaupt werden, werden das meistens innerhalb der Familie und waren meistens zuvor selbst Opfer. Also das genuine Tätersein ist sehr, sehr männlich. Da kann man natürlich jetzt lange in der Biologie forschen, warum das so ist oder auch in der Soziologie. Ich glaube, es hat ganz viel damit zu tun, dass Männer noch immer keine Sprache der Schwäche, auch keine Sprache der Angst gefunden haben. Und da haben wir noch immer einen großen Nachholbedarf. Das heißt, Männer neigen viel mehr als Frauen zur Externalisierung, also Dinge nach außen zu wenden. Also Männer erkennen den Feind, den Sündenbock und wenden das nach außen, was eigentlich in ihnen ist. Das machen Frauen bedeutend weniger. Deswegen neigen Frauen vielleicht in der Tendenz auch stärker dann zu etwas wie Depressionen, weil es nach innen gerichtet ist. Und da, glaube ich, haben wir Männer einen großen Nachholbedarf.
Ich lese auch
in der Depression, genau.
Nein, das nur auch wieder nicht.
In Ihrem Buch lese ich auch den Satz, dass Sie sehr, sehr, sehr lange, auch wegen Ihrem Vater, dem kriminellen Vater, nach einem Vorbild für Männlichkeit gesucht haben. Haben Sie denn irgendwie eins gefunden im Laufe dieser Recherche?
Im Laufe dieser Recherche nicht. Zum Glück ist diese Suche abgeschlossen. Also das war für mich früher sehr stark. Wenn das die Motivation gewesen wäre, das Buch zu schreiben, wäre das, glaube ich, schwierig gewesen.
Weil dann wäre aber Sie haben trotzdem was über sich selbst erfahren.
Dann wäre es Selbsttherapie gewesen. Ja, also ich habe das früher, also das kennen ja viele Söhne, die ohne Väter groß geworden sind. Man sucht sich irgendwann Väter. Also Sloterdijk hat mal die schöne Formulierung gefunden, man adoptiert sich seine Väter. Also man sucht die man braucht für bestimmte Strecken, für bestimmte Wege, die einem etwas eröffnen. Und das hatte ich oft und da lernt man ganz viel. Das ist dann streckenweise ein Zustand wie verliebt sein, nur eben in einer ganz anderen Art und Weise. Aber heute, glaube ich, brauche ich das nicht mehr so stark. Heute sehe ich diese Person und kann sie dann noch schnell wieder verabschieden.
Am Ende fragt man sich natürlich, wenn wir das Böse eigentlich nur brauchen, um uns selber gut zu fühlen, um alles Böse aus uns selber raus zu externalisieren. Ja, Sie schreiben ja auch, das Böse ist unsere Krücke. Haben Sie eine Vorstellung für uns, wie kann denn das Leben laufen, buchstäblich laufen, ohne diese Krücke?
Ich glaube, es wäre eine Welt, in der wir aufhören würden zu denken in Absichten und aufhören würden zu denken, dass Menschen nur aus Absichten handeln, sondern ich glaube, dass sehr viele Menschen Dinge tun, weil sie in sich gefangen sind, weil sie in einem bestimmten System leben, weil sie in einer bestimmten Überzeugung leben. Und ich glaube, wenn wir eine gewisse Unschuldsvermutung dem anderen gegenüber gelten lassen und nicht immer glauben, der wird jetzt das tun, weil, oder der ist böse, weil, oder der ist so, sondern zulassen würden, dass Menschen ein riesiges Fragment unendlicher Möglichkeiten sind, in denen ganz viele Seiten zum Klingen gebracht werden können. Wenn wir in diesem Moment selbst einen Anfang setzen, ohne Verdacht, dann glaube ich, wären wir in einer anderen, vielleicht mitmenschlicheren Welt.
Das ist die Toleranz, Frau Strehrowitz, oder?
Na, das ist schon fast bedingungslose Liebe. aber das hat damit zu tun, natürlich. Ja. Es ist ein Vorschuss an, und das ist Liebe. Es ist ein liebevoller Zugang. Wir haben einen Liebesbegriff, der so kaputt ist, ist sehr traurig, weil das die einzige Bezeichnung ist für all diese positiven Unternehmungen, die wir so am Tag zur Erscheinung bringen. Und das ist, natürlich wäre das einer der Anfänge für Dings. Ich teile ja die Welt mittlerweile in Kosmos der Pflege und Kosmos des Öffentlichen, um nicht mehr über das Geschlecht sprechen zu müssen, weil das nicht mehr stimmt. Männer sind genauso gute Mütter wie Mütter und. Da hat sich alles geändert. Und dass der Kosmos der Pflege, in dem wir einander begegnen, in dem wir leben, lieben, trauern, dass der bedeutender wäre und das andere sich dem etwas unterordnet und nicht immer die Hast im eigentlichen Leben dann eine Rolle spielt. Aber natürlich, bedingungsloser Zugang zu Beziehungen ist eine Möglichkeit und muss es auch sein. Absolut.
Die Toleranz als politische Form der Liebe, Frau Strehrowitz, so haben Sie es definiert. Und darüber schreiben Sie auch, wir müssen immer wieder von vorn beginnen. Wieder einmal, heißt es in Ihrem Essay. Haben Sie überhaupt noch genug Hoffnung und genug Kraft, immer wieder von vorn zu beginnen? Oder sind wir einfach alle dazu verdammt?
Also es ist eine Trainingseinheit jeden Tag und ich bin relativ sportlich und das muss jeden Tag gemacht werden. Die Morgenübungen, damit es nicht gar so steif in den Knien ist, sind ja notwendig und ich will es nicht heruntersetzen, was anderes genauso da und muss genauso bearbeitet werden, ununterbrochen, weil es wieder aufspringt und es macht mich traurig, aber auch stark.
Das war die erste Stunde in unserem Bücherherbst im Deutschlandfunk Kultur. Gespräch über Toleranz, über das Böse und über die Grenzen dessen, was wir eigentlich ertragen wollen. Unsere Gäste, Marlene Strehrowitz, haben Sie gehört, ihr Essay, der trägt den Titel Gedankenspiele über Toleranz, können Sie im Droschel Verlag kaufen, und der Satiriker und Autor Florian Schröder mit seinem Buch Unter Wahnsinnigen, warum wir das Böse brauchen, erschienen bei DTV. Großartig, dass Sie beide da waren. Vielen Dank.
Vielen Dank.
Vielen Dank. Ja. Vielen Dank.